ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්උරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 11. November 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta, in deutscher Sprache, sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Fokus der Woche, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, dies und das. Und im Anschluss unser Programm Hörerbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun Kusdaryati und Indah Rizky Sahania. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Jokowi wird Putin am Rande des ASEAN-Gipfels treffen. Präsident Jokowi setzt RCEP-Verhandlungen auf dem ASEAN-Gipfel in Singapur fort. Pindad stellt in Zusammenarbeit mit CSG das neueste gepanzerte Fahrzeug vor. Die Beteiligung der Bürger bei der Terrorismusbekämpfung ist nötig. Indonesische Botschaft schützt gemeinsam mit BPJS indonesische Gastarbeiter in Brunei. Die Regierung optimiert immer noch die Verwendung der Kohle im Energiemix der nationalen Kraftwerke. Nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Jokowi wird vom 13. bis 15. November am Rande des ASEAN-Gipfels in Singapur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Dies teilte der Direktor für Außenbeziehungen der ASEANin dem indonesischen Außenministerium Benny Siahaan der Presse mit. Er fügte hinzu, es sei das erste Mal, dass Putin zum ASEAN und Russland treffen, ASEAN plus one kommt. Einer der Gründe liegt wahrscheinlich darin, dass Indonesien der Koordinator des Treffens ist und Putin darum gebeten hat, Jokowi zu treffen. Auf dem ASEAN-Russland-Treffen wird Jokowi die gemeinsame Ansicht der Assoziation Südostasiatischer Nationen nach Russland vermitteln. Die 10 ASEAN-Mitgliedsländer und Russland werden auch über die Bemühungen zur Verstärkung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Cybersicherheit und Bildung diskutieren. Jokowi wird an dem 33. ASEAN-Gipfel teilnehmen. Unter dem Thema Stabile und innovative ASEAN, das der Verband unter dem Vorsitz von Singapur bisher durchgeführt hat. Während des dreitägigen Treffens wird Jokowi an 17 Treffen teilnehmen, darunter ASEAN plus 3 aus ASEAN Gipfel und mehrere ASEAN plus 1 Treffen. Präsident Joko Widodo wird während des 33. ASEAN Gipfel Treffens vom 13. bis 15. November in Singapur die Verhandlungen über eine regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft oder RCEP fortsetzen. Der Präsident hielt am Donnerstag eine begrenzte Sitzung mit seinen Reihen und Akten im Präsidialamt in Jakarta ab, um die Vorbereitungen für seine Überseereise nächste Woche zu besprechen. Indonesiens Außenministerin Retno LP Marsudi sagte nach dem Treffen, während des ASEAN-Gipfels wird sich der Präsident auf die RCEP konzentrieren, bei der Indonesien den Vorsitz des Verhandlungsteams hat. RCEP ist ein vorgeschlagenes internationales Freihandelsabkommen oder FTA zwischen 10 ASEAN-Mitgliedstaaten wie Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam und 6 asiatisch-pazifischen Ländern, mit denen ASEAN hat bestehenden Freihandelsabkommen wie Australien, China, Indien, Japan, Neuseeland und Südkorea. Sie fügte hinzu, die Führer der 16 Länder würden mehr Verpflichtungen eingehen, um die RCEP-Verhandlungen bald abzuschließen. Sie fügte jedoch hinzu, dass die Verhandlungen mit den 16 Ländern nicht einfach abzuschließen seien. Sie erwähnte ein Beispiel und sagte, die ASEAN-Mitgliedstaaten müssten selbst RCEP aushandeln, obwohl sie ihre eigenen Verpflichtungen eingegangen seien. Sie sagte, dass die Verhandlungen neben den 10 ASEAN-Mitgliedstaaten auch Indien, China, Australien und Neuseeland betreffen. Das staatseigene Verteidigungsunternehmen PT Pindad stellte sein neuestes Panzerfahrzeugprodukt vor, das in Zusammenarbeit mit der Tschechoslowak Group oder CSG hergestellt wurde. Hierbei handelt es sich um die Entwicklung von Steyr Pandur 2-8X8 von CSG. Der Generaldirektor des Unternehmens für Spezialfahrzeuge, Agus Edi Suprihanto, sagte hier am Donnerstag, der beste Panzerwagen, den Pindad herstellte, war APS-3 Anoa, ein 6X6 Panzerwagen oder 6-rädriges Auto. Er stellte fest, dass Pindad mit dem tschechischen Unternehmen zusammengearbeitet hat, um den Panzerwagen 8X8 herzustellen, der nicht nur die Produktion, sondern auch den Wissenstransfer abdeckt. Suprihanto stellte fest, dass das Auto immer noch in Form eines Prototyps ist und noch nicht in Massenproduktion hergestellt wurde. Er zeigte sich optimistisch, dass Pindad es in näher Zukunft produzieren könnte. Der Kooperationsprozess zwischen CSG und den indonesischen Streitkräften oder TNI wurde seit dem Jahr 2016 entwickelt, während Pandur 2-8X8 eines der CSG-Produkte ist, das TNI im Rahmen einer Vereinbarung zum Technologietransfer gekauft hat. Suprihanto zeigte auf, dass die Herstellung des Autos lange dauern würde, da die Lieferung von Komponenten 9 bis 11 Monate dauern könnte und die Produktion daher auf die Lieferkette Angewiesen ist. Der indonesische Verteidigungsminister Ria Mizard Riachudu sagte, neben den Satelliten und Drohnen, die die Bewegungen mutmaßlicher Terroristen aufspüren, sei auch die Beteiligung der Menschen erforderlich, um den Terroraktionen entgegenzuwirken. In einem Gespräch mit Journalisten am Rande eines Seminars mit dem Titel Gewährleistung regionaler Stabilität durch Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung, das am Donnerstag im Rahmen des Indo-Defense and Forum von 2018 abgehalten wurde, stellte er fest, dass die Länder auch eine multilaterale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus benötigen. Unterdessen betonte der Verteidigungsminister der Philippinen, Delfin Negrillo Lorenzana, die Bedeutung eines wirksamen Umgangs mit der Piraterie in der Sulusee. Die trilaterale Luftpatrouille, die Philippinen, Indonesien und Malaysia im vergangenen Jahr durchgeführt hatten, hatte dazu beigetragen, die durch Piraterie verursachten Straftaten oder Entführungen immer zu reduzieren. Minister Ria Mizard Riachudu sagte weiter, dass die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Straftaten einschließlich des Terrorismus eine häufige Notwendigkeit sei. Die größte Herausforderung bei der Bewältigung der Bedrohungen durch den Terrorismus in der Sulusee besteht jedoch in der Notwendigkeit der Großmächte. Die Philippinen und Indonesien müssen auch Vertrauen aufbauen, um eine Nachfrage nach Informationsaustausch im Rahmen von Unsere Augen zu unterstützen. Lorenzana erklärte im Zusammenhang mit den maritimen Sicherheitsherausforderungen in Sulusee, dass die philippinische Regierung das Seerechtübereinkommen der Vereinten Nationen oder UNCLOS respektiert. Die indonesische Botschaft in Brunei Darussalam arbeitet mit der Nationalen Krankenversicherung für Arbeiter oder BPJS zusammen, um indonesische Arbeiter in Brunei Darussalam zu schützen. Die Sozialisierung über BPJS für Arbeiter fand am Samstag in Temburong statt. Dabei waren der indonesische Botschafter in Brunei Darussalam, Sujatmiko, der Geschäftsführer von BPJS für Arbeiter, Agus Sutanto, die Sonderbeauftragten des indonesischen Präsidenten für Außenfragen, Siti Ruhaini Zuhayanti, der Aktivist der Menschenrechte, Raffendi Jamin, und 150 indonesische Bürger anwesend. Dies sagte der Botschafter Sujatmiko in einer Pressemitteilung, die von der indonesischen Nachrichtenagentur oder Antara in Jakarta erhalten wurde. Er sagte dazu weiter, die indonesische Botschaft in Bandar Seri Begawan habe seit Januar bis Oktober 2018 224 von 234 Fällen von indonesischen Gastarbeitern in Brunei Darussalam erledigt. Die Mehrheit dieser Fälle sind unter anderem Gehaltsprobleme, nicht vertragliche Arbeitsstelle, Gewalttaten, Krankheit und Tod. In diesem Zeitraum hat die indonesische Botschaft für Gehalt, Versicherung und Entschädigung für die indonesischen Gastarbeiter in Höhe von 3 Milliarden Rupiah gekämpft. Die Botschaft hat auch etwa 186 Gastarbeiter nach Indonesien zurückgesandt. Das indonesische Ministerium für Energie und Mineralvorkommen optimiert immer noch den Einsatz von Kohle im nationalen Energiemix der Kraftwerke, sagte der stellvertretende Minister für Energie und Mineralvorkommen, Archandra Tahar, in seiner schriftlichen Erklärung für die Indonesische Nachrichtenagentur oder Antara in Jakarta. Er sagte dazu weiter, das Ministerium werde verschiedene strategische Maßnahmen ergreifen, damit die Zusammensetzung des Energiemixes optimiert werde. Dies entspricht der Regierungsmission zur Schaffung der sauberen Umwelt und zur Erreichung des nationalen Wirtschaftswachstumsziels. Demzufolge könne das nationale Wirtschaftswachstum von 5,3% erreicht werden, wenn die nationale Stromverbrauchsrate sich erhöhen werde. Archandra Tahar sagte dazu weiter, das Ministerium kontrolliere derzeit die Kohleverwendung, um einem negativen Effekt für die Umwelt zuvorzukommen. Es hat neue Privatfirmen beauftragt, eine umweltfreundlichere Technologie zu verwenden. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie den Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Das Programm Fokus der Woche präsentiert Ihnen Ereignisse, die in dieser Woche die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft anlocken.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Fokus der Woche behandelt heute das Thema GHSA Stimme der Balinesischen Deklaration zu, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Staaten, die sich in der 5. globalen Gesundheitssicherheitsagenda GHSA einigen, haben der Balinesischen Deklaration zugestimmt. In dieser Deklaration steht eine Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, die Zusammenarbeit bei der Bewältigung globaler Gesundheitsbedrohungen zu verstärken. Es ist ein Streben nach One Health, der Einheitsgesundheit für Umwelt, Tiere und Menschen, um die Übertragung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Dies sagte die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk nach dem Abschluss des 5. GHSA-Ministertreffens in Nusa Dua Convention Center auf Bali am Mittwoch, den 7. November 2018. Die Gesundheitsministerin sagte dazu weiter, dieses zweitägige Treffen habe einen Arbeitsplan der GHSA 2024 ergeben. Dies ist eine Fortsetzung des 4. GHSA-Ministertreffens in Uganda. Sie teilte mit, dass es 11 initiierte Aktionspakete gebe. Eins davon hat mit der Antibiotikaresistenz bei Menschen zu tun. In diesem Fall müsse es Bemühungen geben, den Verbrauch von Antibiotika bei Tieren in der Zucht zu reduzieren. Sie fuhr fort, wenn man jeden Tag das Tierfleisch, das täglich mit Antibiotika geimpft werde, zu sich nehme, dann würde man resistent gegen Bakterien. Wenn man schon resistent wäre, gäbe es keine Antibiotika mehr, die heilen und behandeln könnten. Des Weiteren sagte der Generalsekretär des italienischen Gesundheitsministeriums, gleichzeitiger Vorsitzender des GHSA-Beratungsrates, Giuseppe Rucco, dass eine der Herausforderungen für die Länder bei der Stärkung ihrer Fähigkeit gegenüber Infektionskrankheiten die Finanzierungsprobleme und ein ungerechter Gesundheitszugang seien. Das Finanzierungsproblem entstehe vor allem dabei, neue teure Medikamentarten zu bekommen. Auf internationaler Ebene werden viele Diskussionen darüber aufgehalten. Eine der Alternativen sei eine Preissenkung. Es gibt in dieser Erklärung auch eine Diskussion über den Rechtsschutz für Produzenten, die eine Bilanz zum Bedarf haben sollten. mer ase hundertein nehmer aus 43 GHSA Mitgliedsländer, internationalen Organisationen und Vertretern von Ministerien und Institutionen nahmen an diesem Treffen teil. Das Treffen ist in der jährlichen Agenda auf höchster Ebene. Die indonesische Gesundheitsministerin Nila Muluk sagte, beim GAHSH 2024 werde Indonesien weiterhin seine aktive Rolle spielen. Daher werde Indonesien weiter ständiges Mitglied der Lenkungsgruppe, der sogenannten Steering Group und das führende Land für Aktionspakete betreffend der Zoonosen. Erkrankungen sowie ein Beitragsland für Aktionspakete zu antimikrobiellen Resistenzen, biologischen Sicherheit und Echtzeitüberwachung. Indonesien bietet auch an, GHSE Gastlandssekretariat zu werden, um die Verwaltung und die Kommunikation der GHSA 2024 zu unterstützen. Liebe Zuhörer, soweit der Fokus der Woche.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia. Wir beginnen mit dem Ereignis am 11. November 1946. Der Beginn der Linggarjati Verhandlung. Die Linggarjati Verhandlung ist eine Verhandlung zwischen Indonesien und den Niederlanden in Linggarjati, West Java, die zu einer Vereinbarung über den Status von der indonesischen Unabhängigkeit führt. Das Ergebnis dieser Verhandlung wurde im Merdeka Palace in Jakarta am 15. November 1946 unterzeichnet und auch von der beiden Nationen rechtsgültig am 25. November 1947 unterzeichnet. Am 7. Oktober 1946 fanden die indonesische-niederländische Verhandlung im britischen Konsulat unter Leitung von Lord Killearn statt. Diese Verhandlung erzeugte eine Vereinbarung über Waffenstillstand-Abkommen am 14. Oktober und ebnete den Weg zu einer Verhandlung in Linggarjati, die am 11. November 1946 begonnen wurde. Das Ergebnis dieser Verhandlung waren 17 Artikel, darunter: Die Niederlande erkennt de facto das Gebiet in der Republik Indonesiens an, nämlich Java, Sumatra und Madura. Die Niederlande muss das Gebiet in der Republik Indonesien spätestens am 1. Januar 1949 verlassen. Die Niederlande und Indonesien vereinbaren die Gründung des Rijkslandes. Zum Ereignis am 11. November 2000, die Kaprun-Katastrophe. Die Kaprun-Katastrophe ist ein Feuer, das am 11. November 2000 in einem Tunnel in Kaprun, Österreich, in einem Zug aufgetreten war. Bei diesem Brand kamen 155 Menschen ums Leben. Die meisten Opfer waren Skifahrer auf dem Weg zum Kitzsteinhorn-Gletscher. 161 Passagiere und ein Schaffner stiegen am Morgen in einen Seilzug auf die Piste. Elektrische Heizgerät in der Kabine am unteren Ende des Zuges brannten aufgrund eines Konstruktionsfehlers, der zu einer Überhitzung der Einheit führte. Thank you. Wir beenden mit dem Ereignis am 11. November 2011. Südostasien Spiele 2011 wurde geöffnet. Bei den Südostasien Spielen 2011 handelt es sich die südostasiatische Sportparty, die vom 11. bis 22. November 2011 für 12 Tage in Jakarta und Palembang, Indonesien stattfindet. Jakarta hat SEA Games dreimal abgehalten, und zwar 1979, 1987 und 1997. Generalchampions die 26. Südostasiatischen Spiele 2011 sind der Gastgeber von Indonesien. Palembang selbst wurde aufgrund der Entscheidung von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono der Palembang als die lebendigste Stadt und die Bereitschaft seiner Sportarena-Einrichtungen ansah. Zum Hauptausrichter der SEA Games 2006 gewählt. Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service in Jakarta.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Respekt für die Leistung der Jugend. Anlässlich des Jugend-Eidtages am 28. Oktober 2018 erhielten Jugendliche mit guten Leistungen aus verschiedenen Bereichen Auszeichnungen. Diese wurden symbolisch am 28. Oktober in Jakarta vom stellvertretenden Leiter der Abteilung für die Entwicklung der Jugend Asrorun Niam Soleh 36 Jugendlichen aus verschiedenen indonesischen Gegenden in Indonesien verliehen. Dabei wurde der Leiter vom Stellvertretender für die Befähigung der Jugend, Faisal Abdullah, begleitet. Die 36 Jugendlichen haben gute Leistungen im Bereich der Ausbildung, Naturressourcen, Umwelt, des Tourismus, der Nahrungsmittelbranche, Technologie Innovation, Religion, Sozialangelegenheiten und Kultur erreicht. Außerdem gab es auch junge Unternehmer, Aktivisten aus dem kulinarischen Bereich, dem Handel, der Dienstleistung und der kreativen Industrie. Inzwischen sagte der Minister für Sport und Jugend, Imam Nahrawi, dass alle Indonesier die Athleten fördern sollten. Die indonesischen Athleten hätten gute Leistungen bei den Asian Games und Asian Paragames 2018 erreicht. Der Minister würdigte auch die Jugend Expo und das Festival 2018 und dankte den Besuchern dieses Events dafür. Anlässlich der Gedenkfeier des Jugend-Eidtages veranstaltete man das Rennen Indonesia Color Run oder ICR 2018. Daran nahmen 40.000 Läufer teil. Dabei wurde auch eine Musikvorführung im Komplex des Sportstadions Gelora Bung Karno in Senayan, Jakarta gezeigt. Durch die große Zahl der Teilnehmer konnte dieses Event ICR den sogenannten Rekord Muri brechen, da die des vorigen Events nur 28.000 betragen hatte. Die meisten unter ihnen waren Jugendliche und Schüler. Der Ausschussleiter dieses Events, der von Henki begleitet wurde, rief die Jugend auf, positive Aktivitäten durchzuführen. Der ICR wurde in 10 Städten wie unter anderem Jakarta, Yogyakarta und Bandung gleichzeitig durchgeführt. Henke plant, solche Art Rennen in Zukunft in 40 Städten gleichzeitig durchzuführen. Die Teilnehmerzahl solle 60.000 Personen erreichen. Dieses Ziel kann erlangt werden. Die Großveranstaltung wurde zudem von der National Drogenagentur oder BNN gefördert. Und der BNN-Leiter Generalinspekteur Heru Wijanarko kam hinzu. Er sagte, er sei stolz, dass dieses Event anlässlich der Gedenkfeier des Jugendeittages durchgeführt worden sei. Er gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass solche Aktivitäten oft veranstaltet werden könnten, damit die Jugend nicht in Jugendkriminalität wie Schlägereien und Drogenkonsum gerate. Da sie die Nation mitbaue, bedeutet dies, dass sie die Unabhängigkeit mit positiven, nützlichen Aktivitäten füllen sollte, erklärte Henke weiter. Das war das Programm Unser Indonesien.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörerbriefecke. Das Manuskript wird von mir, Indah, vorgelesen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute am Sonntag, den 11. November 2018, die E-Mails von unseren Zuhörern vorlesen und beantworten. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse verfolgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails und Briefe. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9525 kHz oder als Livestream auf www.voinews.id/German hören, sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, 45 Jakarta, Indonesia, schicken könnten. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn diese kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zuzuhören. So senden wir uns Briefe oder E-Mail bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Wir wollen heute auf die Briefe von Herrn Detlef Jürg aus Berlin und von Herrn Peter Möller aus Duisburg sowie auf die E-Mails von Herrn Hans-Werner Lollicke aus Hedehusene, Dänemark und von Herrn Bernd Seisser aus Ottenau angehen. Wir grüßen erst Herrn Detlef Jürg, der in der Gebrüder Wright Straße 48D14089 Berlin wohnt. Hallo Herr Detlef Jürg, wie geht es Ihnen? Danke für Ihren Brief und Empfangsbericht. Herr Detlef Jürg hat über Internetradio unsere Sendung zugehört, da der Empfang unserer Sendung auf Kurzwelle 9525 sehr schlecht war. In seinem Brief schrieb Herr Detlef Jürg wie folgt: Der Empfang mit einem Texun S 2000 auf 9525 kHz war zu schlecht. Sinpo 22332 daher erfolgte der Empfang mit dem Internetradio. Herr Detlef Jürg, danke schön für Ihren Brief und Empfangsbericht. Wir werden gerne Ihren Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zusenden könnten. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag, während der Hörerbriefecke, spielen wir für Sie einige indonesischen Poplieder. An diesem Sonntag stellen wir Ihnen den indonesischen Sänger Rizky Febian vor. Zuerst wird Rizky Febian das Lied mit dem Titel Kesempurnaan Cinta singen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun grüßen wir Herrn Peter Möller. Nun grüßen wir Herrn Peter Möller. Herr Peter Möller von in der Otto-Keller-Straße Nummer 4705 Duisburg, Deutschland. Hallo Herr Peter Müller, wie geht es Ihnen? Herr Peter Müller hat über Internetcafé die Stimme Indonesiens zugehört. In den Bemerkungen schrieb Herr Müller wie folgt: Jetzt weiß man auch, warum kein Empfang auf der Kurzwelle möglich ist. Wenn die Sendeanlage defekt ist, kann man ja auch nichts auf der Kurzwelle hören, werde es aber weiter immer wieder versuchen. Herr Peter Müller, danke schön für Ihren Brief und Empfangsbericht. Wir werden gerne Ihren Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hören Sie noch ein anderes Lied von der Rizky Febrian mit dem Titel Penantian Berharga. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Hörerinnen und Hörer, wir grüßen nun Herrn Hans-Werner Lolicke aus Hedehusene, Dänemark. Hallo Herr Lolicke, wie geht es Ihnen? Herr Lollicke schrieb uns eine E-Mail und auch den Empfangsbericht von unserer Sendung, die er über Internet zugehört hat. In seiner E-Mail schrieb Herr Lollicke wie folgt: Es geht uns alle, ich und meine Familie, sehr gut. Wir hatten gerade 2 Wochen Frost und Schnee und nun warten wir nur auf Frühling. Wir haben ein kleines Haus mit Garten und wollen gern bald in den Garten gehen. Es ist mir nicht möglich, euch auf Kurzwellen zu hören. Ich hoffe, es kommt wieder. Bis dann höre ich im Internet eure Sendungen. Frage: Gibt es Förderungsprogramme für arme junge Leute zu studieren? Herr Lollicke, die Antwort für Ihre Frage ist ja. Natürlich gibt es bei uns die Hilfeleistungsprogramme für die Schüler und Studenten aus bedürftigen Familien. Wir nehmen das Regierungsprogramm Kartu Jakarta Pintar oder die Klugkarte als Beispiel. Die Regierung gibt den Schülern aus den bedürftigen Familien die Hilfeleistungen in Form von Geld. Die Schüler können damit die Schulausrüstungen, Uniformen, gesunde Nahrungsmittel wie Milch und so weiter mit niedrigem Preis kaufen. Herr Hans-Werner Lollicke, danke schön für Ihre E-Mail und Empfangsbericht. Wir werden gerne Ihren Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen wieder für Sie ein Lied von Rizky Febian mit dem Titel Cukup Tahu. Viel Spaß beim Zuhören!
Saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri. Tak usah ku deketimu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi, ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri.
Tak usah aku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi. Sayang, cukup tahu tak dalam diri. Tak usah aku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi. Bersamamu kasih. Cukup tahu tak dalam diri. Tak usah aku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi. Sayang.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Michael Lindner aus Gera grüßen. Hallo Herr Michael Lindner, wie geht es Ihnen? Danke schön für Ihre E-Mails. In seiner E-Mail am 28. September 2018 schrieb Herr Lindner wie folgt: Durch einen guten Freund wurde ich auf einen Fernsehbeitrag aufmerksam gemacht, der am gestrigen 23. September im ARD-Weltspiegel ausgestrahlt wurde. Dieser befasste sich mit Indonesien, hat also sofort mein Interesse geweckt. So wartete ich voller Spannung auf den beziehungsweise die Beiträge über Irland, da ich ja durch ihre deutschsprachigen Sendungen schon einige Dinge über Land und Leute gelernt habe. Spannend ging es los mit einem Beitrag über die Schwefelstecher auf der Insel Bali. Sehr eindrucksvoll wurde hier geschildert, wie ein 65-jähriger Mann seinen Lebensunterhalt mit Schwefelstechen verdient. Ein Knochenjob, lebensgefährlich und gesundheitsschädlich. Der Tagesverdienst wurde mit etwa 6 Euro angegeben. Das hat mir wirklich die Sprache verschlagen. Auch total fesselnd war der Filmbericht über den Totenkult auf Sulawesi beim Volk der Toraja. Das ist für uns hier in Deutschland unvorstellbar. Praktisch mit den einbalsamierten Toten weiter zu leben, die Särge aller 3 Jahre zu öffnen, um die Toten zu reinigen und mit ihnen zu kommunizieren. Für das Volk der Toraja ist aber auch unsere europäische Totenkultur nicht verständlich, da man sich nicht vorstellen kann, einen Verstorbenen zu verbrennen und die Asche auf dem Friedhof zu beten. Vorige Woche traf auch wieder eine schöne QSL-Karte der Stimme Indonesiens bei mir ein. Bestätigt wurde mein Bericht von 12. Juli 2018 mit der Karte Fireball Dance Layer. Auch danke für die beiden Blumenbriefmarken. Danke schön, Herr Lindner, für Ihre E-Mail. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun spielen wir für Sie das letzte Lied von Rizky Febian mit dem Titel Hargai Cinta. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Hargai apa yang kau miliki saat ini. Lihatkan semuanya padaku sepenuhnya, jangan ragu, bukan sekedar memilikinya atau sekedar menjalaninya. Buktikanlah kepadaku, oh, oh, sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat dan jadi sia-sia. Sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat dan jadi sia-sia. Ooh.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören!
Restau terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, Oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.